Radio Blau-Rot.
Der KFC Uerdingen Podcast, präsentiert von der Kick Group.
Hier ist das Radio Blau-Rot. Unsere Podcast-Reihe bekommt einen fünften Teil. Diesmal haben wir unseren sportlichen Leiter eingeladen. Das ist richtig, die Bezeichnung, richtig?
Richtig.
Patrick Schneider, ihr habt es gerade gehört. Vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst, um mit mir hier am Nachmittag ein kleines Gespräch zu führen.
Sehr gerne.
Bevor wir starten und zu dir kommen, wollte ich direkt mal fragen, sportlicher Leiter, ich habe da immer so meine Schwierigkeiten mit denen, ich frage dich jedes Mal, was ist die genaue Stellenbeschreibung eigentlich eines sportlichen Leiters?
Ja, der sportliche Leiter ist quasi der verlängerte Arm oder das ausführende Organ dann auf dem Platz neben oder über dem Trainer, der sich dann um ja die Zusammenstellung der Mannschaft plus Trainerstaff kümmert, allerdings natürlich dann auch für Neuverpflichtungen und das Tagesgeschäft drumherum. Das heißt, natürlich fallen zwischendurch auch andere Aufgaben an. Aber wenn man am Spieltag zum Beispiel unterwegs ist, stelle ich die Mannschaftsaufstellung ein, spreche das mit dem Trainer durch und wenn es auch um disziplinarische Dinge geht mit dem einen oder anderen Spieler, dann bin ich da die Schnittstelle zum Vorstand und ja, mache quasi das Tagesgeschäft um das Team herum.
Okay, das ist doch schon mal eine konkrete Aussage. Nicht umsonst haben wir dich natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt auch eingeladen. Du hast ja schon was von Neuverpflichtungen erzählt, da kommen wir später nochmal zu. Am Anfang wollen wir, ja, unsere Podcast-Reihe ist ja auch so ein bisschen dazu gedacht, die Leute vorzustellen, wollen wir dich mal ein bisschen näher vorstellen und kennenlernen. Wenn ich richtig informiert bin, bist du im Moment 45 Jahre alt. Mhm. Und wie auch unschwer zu überhören, ein Nordlicht. Du bist in Bremen geboren.
Genau.
Und hast selber aktiv bis zur Verbandsliga gekickt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Man konnte aber nirgendwo herausfinden, wo.
Ja, wo? Ich habe beim VSK Osterholz-Scharmbeck gespielt. Das ist eine Kreisstadt vor Bremen. Ja. Ich bin in Bremen geboren, in Blumenthal, aber das ist so 15, 20 Autominuten von Bremen entfernt, in der Nähe von Osterholz-Scharmbeck. Und da ist der wunderschöne Club VSK Osterholz-Scharmbeck, wo ich dann quasi ab der D-Jugend, meine ich, habe ich dort gespielt und dann auch bis zu den Herren durch. Dann hat sich das allerdings so ein bisschen, verloren, weil ich dann bin ich nach der Schule zur Bundeswehr und so weiter und dann dann später erst nach Köln zum Sport studieren und ja, das war beim VSK Osterholz-Scharmbeck. Okay. Aber meine ersten Schritte beim wunderschönen großen Dorfclub Sportfreunde Heilshorn, die wollen wir hier nicht vergessen.
Okay, haben wir die auch noch erwähnt. Super. Position?
Libero und Vorstopper. Okay. Ganz klar. Obwohl, meinen größten Erfolg habe ich tatsächlich auf der 10 feiern dürfen. In der U19 sind wir Meister geworden. Da war ich in der Hinrunde noch Libero, hab mir dann aber ein Bänderriss zugezogen. Und dann wollte der Trainer den anderen Libero in der Rückrunde nicht mehr rausnehmen. Und da habe ich auf der 10 gespielt. Aber das ist eigentlich... Ich war nie ein Zehner, also kein waschechter Zehner und auch nicht der Technikgott. Deswegen ist das eigentlich ein Frevel an dieser Position gewesen. Aber wir sind damit Meister geworden, ja. Was natürlich ein großartiger Erfolg war.
Auf jeden Fall der Mann mit Übersicht auf dem Platz.
Ja.
Von der Position her und hast du ja auch weiter beibehalten. Wenn, wie ich in deinem WhatsApp-Profilbild sehen könnte, hast du zwei süße Töchter,
ja,
die auch ein bisschen mit dem KFC-Virus infiziert sind zumindest mit Schal und so einer Art Pokal da abgebildet.
Ja, das Bild ist tatsächlich aus meiner ganz frühen Zeit, als ich beim KFC angefangen habe. Das war das war das letzte Spiel in der Grotenburg, was gespielt wurde. Und da habe ich meine Kids mit in diesen ehemaligen Trainercontainer mit reingenommen. Und da standen noch die alten Jugendpokale rum und das hat die total angefixt und geflasht. Und dann mussten die da ein Bild machen. Und ja, später haben wir da in der Grotenburg dann noch einen schönen Sieg mit dem Grotifanten zusammen feiern können. Deswegen war das für die Kids schon ein Highlight. Und sie sind tatsächlich ein wenig infiziert.
Ja, ja, ist doch schön. Ja, du bist dann hoffentlich auch glücklich verheiratet. Gehört ja auch dazu. Ja. Und dann hast du nach der aktiven Karriere beim VSK war es, ne? VSK,
ja.
Osterholz, Scharmbeck. unter anderem, du hast die Trainer-A-Lizenz gemacht, hast in Köln, glaube ich, Sport studiert, bist also diplomierter Sportwissenschaftler.
Ja, richtig.
Und ich konnte herausfinden, dass du zeitweise Analyst bei der Nationalmannschaft im Team Köln gewesen bist. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, das da gab es eine Kooperation, das war 2008 zur Europameisterschaft damals. Da kamen diese ganzen Geschichten, Spielanalysen und taktische Verhaltensweisen, wurde immer vermehrt, wurde immer stärker, hat immer einen stärkeren Schwerpunkt bekommen. Und da hat der DFB mit der Deutschen Sporthochschule zusammen mit Studenten Gegneranalysen durchgeführt, versucht auch schon bei Gruppengegnern der deutschen Nationalmannschaft vielleicht im Vorfeld Informationen zu bekommen. Und da brauchten die oder haben sie viel Manpower gebraucht und da haben wir als Sportstudenten natürlich sehr, sehr gerne diese Fortbildung mit wahrgenommen. Und da haben wir die Europameisterschaft 2008 mit verfolgt. Ich weiß gar nicht, ob das erste Team Köln war oder ob 2006 da auch schon was gelaufen ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir haben die Gegner analysiert quasi und Stärken, Schwächen gesucht und das war sehr interessant.
Das war auch noch während deines Studiums?
Genau, das war während meines Studiums.
Ja, okay. Du hast aber dann auch an der Sporthochschule Köln als Dozent gearbeitet, wenn ich das richtig herausgefunden habe. Ja, ich habe ja gesagt, du bist diplomierter Sportwissenschaftler. Was ist da so dein Kernthema und was aus der Sportwissenschaft hast du so beim KFC einbringen können? Sei es jetzt in der ersten Mannschaft oder auch während deiner Tätigkeit als Jugendleiter?
Also mein Studienschwerpunkt war tatsächlich Training und Leistung. Da geht es dann natürlich ganz klar in die Richtung, Trainer zu werden. Da aber im breiten Feld des Sports, nicht nur auf Fußball bezogen. Und dann je nachdem, wie man sich weiter spezialisiert, ist es bei mir dann halt Fußball geworden. Da geht es um Trainingssteuerung, Belastungssteuerung, Periodisierung, die ganzen Geschichten, was das Konditionelle, was das Athletische angeht, was das Koordinative angeht. Und mein Steckenpferd war tatsächlich sehr, sehr lange Jahre die Jugend. Weil mich das interessiert hat, weil ich auch da relativ erfolgreich war als Jugendtrainer dann. Und ich habe tatsächlich auch mal angefangen zu promovieren zu dem Thema Relative Age Effect. Da geht es um das Thema entwicklungsverzögerte Kids, die es dann halt nicht in die Auswahlmannschaften oder in die NLZ-Mannschaften schaffen. Und warum schaffen sie es dann am Ende doch noch in die Profimannschaften und kann man diesen Relative Age Effekt eventuell minimieren, indem man andere Testverfahren irgendwie auf den Plan ruft, als nur diese Testverfahren, die man hat, die eigentlich das Athletische abbilden, ne? Schnelligkeitsmessungen und so weiter. Ja, und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Würde ich sagen, weil ich auch 10 Jahre dann im Jugendbereich eigentlich in allen Altersklassen am Ende auch in der U19 dann Trainer war und Das hat sich dann ganz schön fortgesetzt, als ich dann auch Fußballkurse an der Sporthochschule mit übernommen habe, wo ich dann aus der U19 quasi in die nächsthöheren Altersjahrgang U21, U23-jährige Studenten hatte, die ja, wo unter anderem auch so ein paar richtig gute Fußballer mit bei waren. Ne? Yannick Löwen zum Beispiel, mit dem haben wir schlechte Erfahrungen gemacht jetzt im letzten Spiel gegen Fortuna Köln, wo er uns wirklich das Leben schwer gemacht hat. Und der war unter anderem einer meiner Studenten dort.
Okay. Also mit dir wäre so ein Miroslav Klose nicht unter dem Radar damals geflogen, bis er 20 war oder sowas. Sowas
hätte ich meine Promotion schon abgeschlossen, wahrscheinlich nicht. Weil, ja, da haben wir tatsächlich versucht, diese Testverfahren so zu entwickeln, dass wir halt nicht nur das Athletische messen. Und vielleicht hätten wir ihn da auch gefunden, obwohl er war ja ein Gott in der Luft, sage ich mal. Ja. Das bildet auch mein Testverfahren nicht ab.
So. Okay.
So ehrlich muss man sein.
Ja. Okay. Ja, dann gehen wir noch ein klein bisschen weiter in deinem Werdegang, um das abzuschließen. Was dann danach sportlicher Leiter bei Fortuna Köln, hast du, glaube ich, auch das Nachwuchsleistungszentrum betreut. Ist das richtig? Ja, ne?
Ja, es ist richtig. Allerdings ist kein Nachwuchsleistungszentrum gewesen zu dem Zeitpunkt, auch jetzt noch nicht, wenn ich richtig informiert bin. Sonst Nachwuchszentrum.
Okay.
Also Nachwuchsleistungszentrum ist ja dieses Prädikat, was man vom DFB für gewisse Strukturen erhält. Und auch das war ein Nachwuchszentrum, allerdings mit dem Plan, das NLZ aufzubauen bei Fortuna Köln. Und da waren wir auch dran, waren wir auch gar nicht so weit von entfernt. Allerdings kam dann irgendwann der KFC Uerdingen um die Ecke und ein gewisser Herr Weinhardt hat bei mir angerufen.
Okay, komischer Name. ja, du hast es erwähnt, du bist in der letzten Regionalliga-Saison zu uns gekommen, vor dem Aufstieg.
Genau.
Und zwar zunächst halt auch als Jugendleiter. Da wollen wir erstmal bei bleiben, da hast du ja auch eine Zeit lang verbracht. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung und dem Stand der KFC-Jugend bis zu dem Punkt, als sich bei uns so plötzlich alles veränderte und sich auch für dich die Arbeitsweise natürlich ein wenig verändert hat? Was für ein harter Schlag war das für die Jugendarbeit damals, als nichts mehr ging?
Ja, für die Jugend, also ich muss erstmal sagen, erste Frage, wie zufrieden bist du mit der Entwicklung? Ich fand, die ersten zwei Jahre waren richtig gut. Du musst wissen, ich glaube, A- und B-Jugend war zu dem Zeitpunkt noch in der Kreisleistungsklasse beheimatet. Die spielen mittlerweile in der Niederrheinliga. Die U16 hat es gar nicht gegeben. Die haben wir aufgebaut und haben dann so, ich sag mal, nach leistungsorientierten Gesichtspunkten da eine gute Basis oder versucht, eine gute Basis für die erste Mannschaft als Unterbau herzustellen. Und das hat die ersten Jahre super geklappt. Wir sind aus den unteren Ligen nach oben gekommen, sind, glaube ich, in zwei Jahren 7-mal Meister geworden mit verschiedenen Nachwuchsmannschaften. Und das war sehr, sehr gut. Was da wirklich von Vorteil war, dass wir, weil die erste Mannschaft unter der alten Führung nicht so viel Interesse gezeigt hat an der Jugend, konnten wir da eigentlich ja recht autark schalten und walten und unsere Dinge auch sehr, sehr mit sehr, sehr kurzen Wegen umsetzen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und das war gut. Das war sehr, sehr positiv zu sehen. Und dann setzte so ein schleichender Prozess ein, wo einfach die Jugend immer mehr so gefühlt das fünfte Rad am Wagen war und immer weniger Beachtung bekam und auch dort Dinge nicht mehr dann so liefen, wie sie abgesprochen waren, ob das an Trainerbezahlung lag oder Materialien, die versprochen wurden, die dann nicht geholt wurden. Eine Platzsituation, die sich immer weiter verschärft hat und verschlechtert hat. So, und dadurch haben wir doch arg bluten müssen. Da sind die Aufbauarbeiten, die wir gemacht haben, schon hart torpediert worden. Und ja, wir haben dadurch gute Trainer verloren, die dann bei ordentlichen Angeboten auch den Verein gewechselt haben, dann vielleicht auch Spieler verloren, die wir auch gerne gehalten hätten. Und das hat uns in der Jugend echt Substanz gekostet. Trotzdem konnten wir es auch die letzten Jahre ein Stück weit kaschieren, die Trainer haben trotzdem tolle Arbeit geleistet, die Jungs, die da waren, haben auch alles reingehauen, so dass wir auch immer noch in den zweithöchsten Spielklassen waren. Und auch dieses Jahr ist es uns leider nicht gelungen, mit der U19 oder in der U17 auch die Niederrheinliga direkt zu halten. Die gehen jetzt in die Qualifikation. Aber auch aus dem Grund, weil wir die Mannschaften relativ jung gestaltet haben, mit vielen Jungjahrgängen, um dann im Folgejahr auch wieder attackieren zu können. Und ja, deswegen bin ich guter Dinge, dass wir auch die Qualifikationen überstehen werden, die wir spielen müssen. Und B, sind wir auch jetzt immer noch an einem Punkt, der ja deutlich vor dem Punkt ist, der vor ein paar Jahren da war. Nur diese Platzsituation muss sich halt, da haben wir jetzt ja auch noch, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, haben wir auch noch was geschaffen, was ganz gut ist. Aber das letzte Jahr war schon sehr, sehr schwierig. Wir konnten nicht mehr zu Hause vor der Grotenburg auf dem Kunstrasen spielen. Der Platz wurde auch nicht mehr hergerichtet. Die Bedingungen wurden einfach nach und nach schlechter und es gab auch nicht wirklich Alternativen, die uns dafür geboten wurden. Und das war sehr, sehr schwierig. Also allein zum Einordnen, ich musste Woche für Woche gucken, wo unsere Mannschaften ihre Heimspiele bestreiten konnten. Ja, und habe eigentlich Woche für Woche rumtelefoniert und die Vereine abtelefoniert, die uns geholfen haben oder helfen konnten. Und da müssen wir auch wirklich sehr, sehr dankbar sein, ob es SV Oppum war, Linner SV, VfB Uerding oder auch der Hülser SV, wo wir gespielt haben, oder auch Geleb Stratum, die uns viele Möglichkeiten da geboten haben. Da haben uns doch einige Vereine immer wieder unterstützt und immer wieder auch mal eigene Mannschaften verschoben, damit wir spielen konnten. Und da kann man nur dankbar sein. Aber ohne das wäre das nicht gelaufen. Und allein das hat phasenweise 6-7 Stunden gedauert, um dass alle am Wochenende ihre Spiele bestreiten konnten. Und das war, da ging es dann nicht mehr um Entwicklung, sondern es ging eigentlich nur noch darum, diesen Status quo irgendwie zu halten. Ja, und das allein hat schon ganz, ganz viel Kraft gekostet. Und das war einfach schwierig. Das hat ganz viel Energie gekostet und ganz viel Zeit. Und da konnte man sich einfach nicht mehr darum kümmern, auch ja den Verein oder die Jugend weiterzuentwickeln. Und das ist so ein bisschen schade, weil die Jugendmannschaften wirklich, es sind tolle Jungs dabei. Wir haben auch echt einige Talente dort. Und ich glaube aber, dass wir da jetzt die nächsten Schritte, die wir unternehmen werden in der Jugend, auch da wieder hinführen, dass die Verhältnisse sich auch dort deutlich verbessern.
Ja, in Krefeld ist alles anders als woanders. Da müssen die kleinen Vereine den am höchsten spielenden Verein aushelfen. Meistens ist es andersrum. Bei uns ist es halt so rum. Du hast jetzt gerade angesprochen, eine untragbare Situation, vor allen Dingen, was die Trainingsmöglichkeiten und die Heimspiele anbelangt. Jetzt steht eine Kooperation mit Bayer im Raum. Was ist angedacht für die Zukunft? Wie soll es gelöst werden?
Ja, also da bin ich wirklich glücklich, dass das funktioniert hat. Man hat immer mal wieder in den letzten Jahren auch Gespräche geführt und geschaut, dass das funktionieren kann oder ob das funktionieren kann. Und ich meine, diese beiden Vereine waren eins früher, und als sie dann auseinandergingen, hat sich diese Rivalität, wurde dann schon ein Stück weit kultiviert. Ne? Auch sicherlich viel böses Blut geflossen, auch vor meiner Zeit untereinander. Und da muss man wirklich sagen, dass ich super glücklich darüber bin, dass wir da kooperieren. Der Plan ist eigentlich so, dass die Stärken beider Vereine zusammengeführt werden. Also ja, so kooperieren, wie jetzt es angedacht ist. Das führt eigentlich dazu, dass die wirklich talentierten Jungs auch nicht mehr Krefeld verlassen müssen im Endeffekt. Ja, sondern dass man die vielleicht dann auch in Krefeld halten kann und die Jungs dann nicht unbedingt in die Nachwuchsleistungszentren abdriften, ob es jetzt Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach ist oder auch die anderen ambitionierten Vereine wie Oberhausen oder Rot-Weiß Essen, die in der Jugend uns da sicherlich noch ein bisschen was voraus haben, sondern dass man denen eigentlich eine Heimat bieten kann und den anderen Vereinen oder den anderen Jugendabteilungen auch nicht mehr so weit hinterher ist. Ja, und deswegen hoffe ich einfach, dass das wird sich nicht von jetzt auf gleich großartig verändern, aber ich hoffe einfach, dass wir dadurch nachhaltiger und kontinuierlicher die Talente hier halten können und auch entwickeln können.
Bevor wir uns jetzt, wir sind ja so einen kleinen Exkurs wieder in die Gegenwart oder Zukunft sogar gemacht, weiter damit beschäftigen, wollte ich noch ein wenig weiter in deiner KFC-Karriere auf der chronologischen Leiter weitergehen. Es kam jetzt also im letzten Jahr nach dem anfänglichen Feiern des Klassenerhalts plötzlich der Tag X und plötzlich war alles anders. Ja. Beschreib uns doch mal die Tage dieser Apokalypse aus deiner Sicht. Wo hast du das erfahren? Was ging in deinem Kopf ab? Wie waren die ersten Tage?
Ja, ich gehe sogar noch mal ein bisschen weiter, noch ein Stück weiter nach vorne, mit der Ankündigung, dass Herr Ponomarev sich verabschieden wird. Mhm. Ja, also da war es schon so, zu dem Zeitpunkt, habe ich ja gesagt, mussten wir auch damals schon auf vieles verzichten und man wusste wirklich nicht so recht, wie es weitergeht und ob man vielleicht auch noch die zugesprochenen Sachen zurückbekommt. Und, dann ging es irgendwie darum, wie wird der Verein nach Ponomarev aufgestellt? Dann kam ja die Armenier noch, die Noah Group um die Ecke, die zu Anfangs auch einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen haben und zumindest seriös wirkten. Wie das Ganze dann nachher endete, weiß man jetzt auch nicht, ob es nur Strohpuppen waren oder auch nicht. Das sei mal dahingestellt, das ist alles spekulativ. Und als dann die Nachricht kam, dass Noah raus ist und diese Zahlung nicht übernehmen wird, haben wir uns dann auf der Geschäftsstelle getroffen mit allen, die noch da waren und haben erstmal die ersten Schritte besprochen und unternommen. Und dann ging es darum, was machen wir jetzt? Ja, und Verwaltungsrat hat dann gesagt, alles klar, es geht wieder um Vorstandssuche, dass da Leute in den Vorstand kommen und dass der besetzt wird. Und die andere Frage war, was passiert jetzt mit der ersten Mannschaft? Die wird liquidiert und Spielrecht, können wir in der Regionalliga starten? Das haben wir vermutet, aber es war auch nicht allen klar. Ne? Und trotzdem haben wir relativ schnell gesagt, wenn wir Regionalliga spielen können, dann werden wir das versuchen. So, und dann wurde auch erstmal interimsweise festgelegt, alles klar, Dimitri, du jetzt Trainer, Patrick, du interimsmäßig sportlicher Leiter. Und dann gucken wir mal, was wir zusammenkriegen. So, und ja, dann ging's eigentlich los. Ich kann das Datum gar nicht genau benennen, aber es müsste so ziemlich genau vor einem Jahr oder vor 11 Monaten gewesen sein, wo es dann darum ging, okay, was brauchen wir? Spieler, weil die GmbH-Lizenzmannschaft ist liquidiert, die gibt's nicht mehr. Also brauchen wir Spieler und dann haben wir uns, ohne zu wissen, wie es weitergeht, ohne zu wissen, wer dich als nächstes bezahlen wird, auf den Platz gestellt, haben die Berater angerufen, die wir kennen, und haben angefangen, Spieler zu sichten und zu gucken, wen kennen wir noch und wen nehmen wir mit. Ja, und das haben wir dann über mehrere Wochen bis zum Saisonstart eigentlich aufrechterhalten. Und die Zeit war einfach geprägt von ganz, ganz vielen Namen, ganz, ganz vielen Probetrainings, ganz wenig Wissen darüber, was jetzt als nächstes passiert, und das Warten auf den neuen Vorstand. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir Spieler in verschiedenen Kategorien, ich sag mal Preisklassen oder Regalen oder wie man das so schön sagt, hatten, die wir dann aufgestellt haben und mit denen Vorgespräche geführt haben. Und ja, einige Spieler sind dann natürlich abgesprungen, weil ihnen das nicht gut genug war, weil ihnen das zu unsicher war. Andere Spieler sind geblieben, hatten aber auch noch andere Gespräche und so weiter und so fort. So, das waren so die ersten Wochen, wo wir, also die einfach geprägt waren von einer großen Unsicherheit oder von großem Unwissen, wo man nicht genau wusste, bringt das irgendwas, was wir hier tun, oder machen wir es einfach nur, weil es dann nachher trotzdem vor die Hunde geht. So, und ja, dann kam, dann wurde irgendwann der Vorstand eingesetzt, der neue Vorstand. Und auch der musste sich natürlich erstmal einen Überblick verschaffen und gucken, was möglich ist. Währenddessen haben wir aber das weiter fortgeführt. Und ja, dann hat der Vorstand sich einen Überblick verschafft und geguckt, was finanziell vielleicht auch möglich ist. Und das hat erstmal sehr wehgetan, weil dann konnte man nämlich, ich sag mal, wir haben deutlich über 100 Spieler gesehen in diesen Wochen, ne? Und man hatte, natürlich ist ein Drittel ist in dieser Zeit auch wieder abgesprungen. Ein weiteres Drittel musste man dann aber auch per se schon mal beiseite schieben, weil die einfach gar nicht in dieses Preisregal passten, ne? Was uns dann auferlegt wurde. Da hieß es zunächst, wir können 4 Spieler mit ein bisschen Erfahrung dazu nehmen, die vielleicht auch ein bisschen mehr kosten. Und alle anderen müssen wir mit einem niedrigeren Budget bedienen in irgendeiner Form. Ja, und ja, dann war man doch erstmal war man froh, weil man wirklich einen Vorstand hatte, mit dem man sich direkt austauschen konnte und der auch direkt losgelegt hat, und du hattest Ansprechpartner und du hattest Leute, die auch dann wussten, in welche Richtung es geht, oder die auf jeden Fall zusammen in eine Richtung gestoßen haben und gearbeitet haben. Das war sehr, sehr gut. Rein sportlich wusste man aber schon, das könnte doch recht eng werden. Ne? Und deswegen war es unabdingbar, dass wir natürlich auch unsere 5-6 A-Jugendlichen mit hochgezogen haben und dass wir gucken mussten, wen verpflichten wir jetzt. Und ja, dann kam nochmal, ich glaube, das war Mitte August dann, ich sag mal so 6-7 Wochen später, dann kam mit Jörg Wiczorek tatsächlich nochmal jemand, der uns auch finanziell unter die Arme gegriffen hat, und wo man dann vielleicht aus dem Regal, das man vorher wieder weggeschoben hatte, dann doch nochmal den einen oder anderen Spieler mit ranholen konnte. Es waren dann zum Beispiel Jungs wie Jesse Ziyech oder Pep Schlösser, die wir dann Anfang September noch dazu verpflichtet haben. Ja, und wo man einfach dann auch nochmal ein bisschen Qualität dazu nehmen konnte. Und geguckt hat, was ist jetzt eigentlich noch möglich. Ne? Und dann kam, ich glaube, Ende September haben wir noch Eddie Caracas verpflichtet. Und ich glaube, Luca Jensen und Shun Terada kamen dann erst Mitte Oktober zu uns. Ne? So, und Das war sehr, sehr gut, weil wir den Kader dann einfach auch qualitativ einfach nochmal aufwerten konnten.
Ja, du hast es gesagt, zum Beginn musstest du viele Spieler wieder streichen von deiner Liste. Das wäre eine Frage gewesen, die ich noch notiert hatte, wie viele Spieler da überhaupt durch die ganzen Umstände abgesprungen sind, weil ihr gar nicht wusstet, was ihr denen anbieten könntet oder weil ihr ihnen nicht genug anbieten konntet, weil sie andere Angebote hatten. Das habe ich jetzt rausgehört, war schon weit mehr als die Hälfte wahrscheinlich von den Spielern, die sich...
Ja, also ich würde sagen, ja, ich würde sagen so ein Drittel, also 40 Spieler in etwa waren das, die währenddessen irgendwann gesagt haben, du, ich habe hier, ich habe heute gesehen, dass David Mamutovic, der bei Rot-Weiß Aalen gespielt hat, der hat heute bei Mainz, bei der zweiten von Mainz unterschrieben und wechselt dorthin. Den hatten wir auch relativ lange auf der Liste und der ist leider irgendwann abgesprungen, weil es ihm ja zu unsicher war, weil die Unwägbarkeiten einfach nicht absehbar waren. Ne? Wann wir eine Mannschaft zusammenbekommen. Ich meine, man muss auch sagen, wir haben in der Woche vor Oberhausen haben wir 15 Verträge geschrieben. Ja, also das vor dem Saisonstart, also 2 Wochen vorher hatten wir außer den Zusagen unserer A-Jugendlichen relativ wenig, ne? Und natürlich den Willensbekundungen der Spieler, aber bevor die Tinte unterm Vertrag nicht trocken ist, weißt du selber, kann man das auch noch nicht wirklich festlegen, ne? Wen man da hat. Und ja, also es waren schon krasse Bedingungen, mit dem man dann in die Woche, in die Saisonwoche reingegangen ist.
Die Spieler, die später noch verpflichtet wurden, waren die anfangs teilweise auch schon mit beim Probetraining oder habt ihr die erst später auf dem Schirm gehabt?
Nee, tatsächlich, ich glaube, Charles Azina kam nach dem ersten Spiel. Den hatten wir eigentlich lange schon im Probetraining. Hat so ein bisschen gedauert, bis wir das mit dem vertraglich auch festgezogen hatten. Pep Schlösser und Jesse waren nicht im Probetraining. Luca Jensen war aber da und mit dem hatte ich auch relativ früh schon ein sehr, sehr gutes Gespräch. Das hat mir echt gut gefallen. Auf den habe ich gerne gewartet, sagen wir mal so. Ja. Und Shun Terada hatten wir ganz früh auch schon auf der Uhr. Allerdings war der noch in Japan unterwegs. Und hatte versucht, da eventuell nochmal seinen Fuß im Profifußball zu setzen.
Okay.
Und ich sag jetzt mal, das hat zum Glück nicht funktioniert, weil wir ihn dann später noch verpflichten konnten.
Ja,
und was, glaube ich, auch sehr wichtig war, weil er auch einer der Garanten des Aufschwungs war, dann in der Rückrunde.
Absolut. Bleibt ja uns auch erhalten, was uns alle sehr freut. Was dann zu Saisonbeginn und sag mal in den ersten 10, 15 Spielen so auf dem Platz stand, hat zwar nach einiger Zeit, nachdem man sich ein bisschen gefunden hatte, war sie öfter in der Lage, ganz gut mitzuhalten. Es reicht aber letztendlich nicht aus. Deswegen habt ihr natürlich auch noch einige Nachverpflichtungen dann machen können, nachdem der gute Jörg bei uns mit eingestiegen ist. Du persönlich oder ich sag mal ihr, Dimitri Voronov und du, ihr musstet in dieser Zeit auch, was die Fans betrifft, einiges an Kritik einstecken, was so die Auswahl der Spieler betraf. Was sich natürlich alles auch durch das, was du gerade schon alles gesagt hast, irgendwo erklärt. Hat dich das getroffen und was die Gegenargumente hast du eigentlich schon geliefert?
Nein, also ganz ehrlich, ich kann jeden Fan verstehen, der gefrustet ist und genervt ist und man muss das ja mal auch so ein bisschen von einer erhöhten Position betrachten. In der letzten Winterpause, bevor Ponomarev dann eigentlich solange es noch gut lief, da standen wir auf Platz 4. Vor der Winterpause haben wir verloren, sind, glaube ich, auf den 4. Platz zurückgerutscht und haben eigentlich davon geträumt, in die zweite Liga aufzusteigen mit Stefan Krämer. Dann verlierst du in der Rückrunde das erste Rückrundenspiel und kickst dann den Trainer raus und dann kam eine Trainer-Odyssee, die ich so im Fußball noch nicht gesehen habe. Ja, wo ich als Bremer, die eigentlich dafür bekannt sind, Kontinuität auf der Trainerposition und bla bla bla, das ganz, ganz schwierig fand einfach, wie das dann umgesetzt wurde. Und damit ging eigentlich der Niedergang so ein Stück weit los. Ne? Und da haben die Fans von der zweiten Liga geträumt und auf einmal reden wir von der Gefahr, aus der Regionalliga abzusteigen. Ja, das ist dann einfach ein Riesenschritt. Und wenn man das sieht, kann ich auch jeden Frust verstehen. Ich kenne das selber, wenn die Mannschaft, der man verfolgt, das nicht wirklich auf den Platz bringt. Da gestehe ich jedem Fan auch genau das zu, auch mal zu meckern und zu sagen, das ist scheiße. Und wenn man das dann komplett undifferenziert betrachtet und sagt, ey, 8 Punkte aus der Hinrunde, was wollt ihr eigentlich? Schneider kann nix. Dann kann ich selbst das nachvollziehen, obwohl ich einschätzen kann, dass das auch Gründe hat. Weißt du? Deswegen ist das gar nicht das, also damit habe ich kein Problem und das steht auch jedem Fan zu, der und den Support, den die Fans auch der Mannschaft gegeben hat, wenn sie das so weitermachen, dann haben sie auch jegliches Recht, auch Dinge zu kritisieren, womit sie nicht einverstanden sind. Das ist einfach so. Und damit kann ich gut leben. Was mich ein bisschen mehr nervt, ist, wenn das so ein bisschen tendenziös von der Presse mitgetragen wird. Ne? Das ist das, was mich stört, weil da erwarte ich schon eine faire Berichterstattung und nicht irgendwie populistischen Clickbait-Journalismus, ne? Sagen wir mal so.
Ja, absolut. Ja. Die Gefahr hast du ja bei uns nicht, wie du weißt. Na, hier gibt es ja nur Qualität. Ja, wenn du jetzt hat's letztendlich war die Bürde der ersten 15 Spiele in der Hinrunde einfach zu hoch, um das Ganze noch irgendwie so zu schaffen, wie wir es uns erträumt haben. Wenn du jetzt das ganze Jahr mal Revue passieren lässt und mit einem Wort jetzt die Saison beschreiben müsstest, da bin ich sehr gespannt, was dir dazu einfällt. Und wie beurteilst du...
Mit einem Wort?
Ja, nur ein so ein Schlagwort. Und danach darfst du dich gerne ein wenig länger dazu äußern, wie du deine oder eure Arbeit, ich nehme Dimi jetzt mal mit rein, selber beurteilst.
Ja. Also in Anbetracht der Tatsache, dass ich glaube ich im letzten Jahr an einer Hand abzählen kann, wo ich keine 7-Tage-Woche hatte, würde ich das Wort intensiv benennen für die gesamte Saison. Es war auf jeder Ebene intensiv, also mit allem, was passiert ist und mit allem, womit wir zu kämpfen hatten. Und welche Feuer wir auch, ich sag mal, neben dem Fußballplatz mit austreten mussten und durften, das war in jeder Faser der ganzen Saison war es einfach nur intensiv. Ja, das ist vielleicht das Wort, was ich jetzt dazu finden würde. Mhm. Ja, ich muss sagen, wenn ich ein Saisonfazit ziehen muss, dann würde ich die Saison eigentlich so in drei Abschnitte einteilen. Erster Abschnitt war eine Findungsphase, wo wir einen aus der Not geborenen Kader irgendwie zusammengewürfelt haben, ohne Vorbereitung in die Saison gestartet sind, was zu einer geringeren Regenerationsfähigkeit führt, was dann später auch zu einigen Verletzungen führt. Wo viele am Limit waren, dadurch, weil sie auch direkt ins kalte Wasser geworfen wurden, die jungen Spieler, die dann sich auch einige roten Karten eingefangen haben, wovon manche berechtigt waren, einige aber auch höchst fragwürdig. Und diese Phase, diese Findungsphase hat leider zu lange gedauert. Also es war wirklich so, Wir haben einige Spieler spät verpflichten können, wie eben schon besprochen. Das verändert natürlich so eine Kaderstruktur auch nochmal. Da gibt es auch da nochmal, wenn es 6 Spieler sind, müssen die sich nochmal neu finden. Man muss aber auch bedenken, dass man, danke an SV Oprum, wir haben dort trainiert, da sind die Kabinen aber relativ klein und da haben wir in 2-3 Kabinen uns immer umgezogen. Und die Spieler, die in der einen Kabine immer gesessen haben, hatten mit den Spielern in den anderen Kabinen eigentlich immer relativ wenig zu tun, außer auf dem Trainingsplatz. Mhm. So, das hat natürlich auch nicht dazu geführt, dass die sich noch besser kennenlernten. Und wir haben dann auch schon Teambuilding-Maßnahmen eingebaut. Aber nochmal, so richtig Gemeinschaft schaffst du natürlich durch Erfolge. Ja, und das war dann auch nicht gegeben. Und das hat einfach zu lange gedauert, um da wirklich zu einer Mannschaft zusammenzufinden und sich als Team zu finden. Ja, also das ist so die erste Phase der Saison. Ja, und die zweite Phase würde ich dann eher so als Charakterphase zeigen, ja, wo die Mannschaft auch gemerkt hat, wo sich alles so ein bisschen gesetzt hat nach der Winterpause, so die Strukturen sich gefunden haben. Es kam mit Tim Bredaric, es gab keinen großen Wechsel, wir haben Tim dazu bekommen, haben den einen oder anderen Spieler abgegeben, so dass man dann auch klar hatte, mit welchem Kader man arbeitete. Und das hat sich leider dann auch nicht sofort in den Ergebnissen niedergeschlagen, sondern auch da haben wir erstmal 5 Stück in Wiedenbrück gekriegt. Obwohl, darfst du auch keinem erzählen, ich fand die erste Halbzeit, das war eins unserer besten Auswärtsspiele in Wiedenbrück. Aber wenn du dann 5-1 verlierst, brauchst du darauf auch nicht mehr hinweisen. Ne? So. Ja. Ja. Aber trotzdem, die Mannschaft hat dann irgendwie angefangen, Charakter zu zeigen, hat gegen Köln, gegen die U23 vom FC, haben die 0-2 zurückgelegen und noch einen 2-2-Ausgleich gemacht. Die haben bei Alemannia Aachen, die eine sehr gute Rückrunde gespielt haben, ein super intensives Spiel gehabt, das leider verloren, und gegen Mönchengladbach auch. Wir verlieren 4-1, waren aber bis zur roten Karte gegen Pep Schlösser eigentlich die klar bessere Mannschaft und hätten vielleicht auch höher als 1-0 führen dürfen. So, und das war sehr schade, weil sich da die Ergebnisse dann auch immer noch nicht eingestellt hatten. Ja. So, und dann ging es aber los, wo wir wirklich 7 Wochen Charakter gezeigt haben. Das hat mich besonders gefreut, dass die Mannschaft auch sich nicht aufgegeben hat, trotz des großen Rückstands. Auch wirklich, wir haben wirklich daran geglaubt, dass bei optimalem Verlauf noch vieles möglich sein kann. Ne? Das wäre natürlich nur möglich gewesen, wenn alles gepasst hätte, aber alle haben wirklich dran gezogen. Und irgendwann kam Leonel Cardiata schon auf uns zu und sagte, ja, sollte das noch irgendwie gehen, könnte mal gucken, ob wir irgendwo einen Raum kriegen, so ganz heimlich hinter vorgehaltener Hand. Ja, wir haben wirklich dran geglaubt, dass da noch was geht. Ja. Und die dritte Phase war dann eigentlich die, wo der Stecker gezogen war. Und das war meines Erachtens der späte Gegentreffer gegen Fortuna Köln, wo wir echt einem Top-5-Club so richtig, richtig Paroli geboten haben, die wirklich vor Probleme gestellt haben, die an den Rand einer Niederlage gebracht haben und dann wieder eins unserer späten Gegentore kassiert haben. So, und das war da, war irgendwie so, das war ein richtiger Wirkungstreffer, von dem wir uns auch nicht mehr erholt haben. Ne? So, und dann haben wir das nächste Spiel bei Düsseldorf, bei Fortuna, bei der U23 von Fortuna Düsseldorf gespielt, und es war jetzt kein grausames Spiel, obwohl offensiv vielleicht schon. Nach vorne haben wir da nichts zustande bekommen, aber wir haben 1-0 verloren, und dann war es eigentlich rein rechnerisch fast gar nicht mehr möglich. Dann bist du nach Wuppertal gefahren und da hast du gemerkt, in dieser englischen Woche geht eigentlich gar nichts mehr. Und das endete dann in dem katastrophalen Spiel gegen Homberg bei der Grotenburg-Rückkehr. Na, und da war tatsächlich der Ofen aus, und das hast du der Mannschaft auch deutlich angemerkt. Auch wenn Münster sie sich dann nochmal aufgerappelt haben und geschüttelt haben, aber da reicht dann Münster trotzdem die Qualität aus, um uns 3-0 zu schlagen. So, und am Ende konnten wir nochmal in zwei Spielen Charakter beweisen, auch gegen Schalke. Das haben wir zwar auch verloren, aber da haben wir wenigstens nach Rückstand immer noch wieder zurückgekämpft und zurückgebissen und selbst nach dem 1-3 nicht aufgehört und weitergemacht und am Ende 3-4 verloren. Und mich hat es einfach wirklich gefreut, dass die Jungs dann am Ende der Saison gegen in Lippstadt auch nach dem großen Rückstand dann nochmal das Spiel drehen konnten und sich nicht haben hängen lassen. Ja, und das war positiv. Und da muss man auch sagen, ohne diese 5 Spiele davor, wir sind dann irgendwie, ich glaube, 14. der Rückrundentabelle, was so mein Minimalziel war. In der Rückrunde wollte ich überm Strich stehen und halt zeigen, dass wir mit diesem Kader auch die Klasse halten könnten, ne, unter normalen Bedingungen. Das war mir irgendwo wichtig. Also alles, was darüber hinaus geschehen wäre, war Zubrot und wäre vielleicht auch ein bisschen Luxus gewesen, aber wir sind 14. Ich glaube, die 8 beste Offensive der Rückrunde. Auch das kann sich sehen lassen, aber auch wieder die schwächste Defensive. Ja, das muss man, wenn man das eine sagt, muss man das andere halt auch sagen. Und das war so ein bisschen das Problem. Und trotzdem, auch da gibt es Gründe für, auch das kann man ein Stück weit differenziert betrachten. Wir haben dann in unserer guten Phase, wo Alex Vogt und der Trainerstaff wirklich alles aus den Mannschaften rausgepresst, ne? Das muss man wirklich sagen. Und dann hat sich Pep Schlösser verletzt, dann hat sich Tom Fladung verletzt, dann ist Schunterada mit einer Fehldiagnose ausgefallen, verliert 10 Spiele. Marco Cirillo macht 13 Spiele nicht mehr. Ich glaube, Leon Augusto 8. Erdin Karakas, der sich in der Rückrunde eigentlich so ein bisschen zum Mittelfeldmotor aufgeschwungen hatte, fällt dann mit einem Totalschaden im Knie aus. Und das sind dann einfach mal so 5-6 Jungs, die können wir dann unter unseren Bedingungen auch nicht einfach ersetzen. Ja, und das führt dann natürlich auch dazu, dass du vielleicht das ein oder andere Spiel nicht gewinnst oder auch in der englischen Woche dir einfach die Optionen fehlen, wo du einfach auch mal ein 1-1 tauschen kannst, ohne einen großen Qualitätsverlust zu haben. Ja, und das ist, der Abstieg tut weh, das muss man ganz, ganz ehrlich so sagen. Aber naja, damit werden wir jetzt leben und leben müssen und umgehen und versuchen, das in der nächsten Saison zu korrigieren.
Ja, als KFC-Fan muss man ja auch immer die Gefühle jede Saison umschwenken lassen können. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Wir sind alle guten Mutes. Natürlich können wir das Gespräch nicht beenden, ohne jetzt natürlich auch noch einen Ausblick auf die neue Saison zu wagen. Also, wir haben jetzt in der letzten Woche geht's ja richtig ab, was die Neuzugänge betrifft. Wir haben ein bisschen gewartet. Ich denke mal, das war wahrscheinlich auch eine kleine Erfahrung aus der Nummer mit Kevin Weggen, wo der abgebende Verein ja nicht ganz so amüsiert war über die Wechselmeldung. Wir haben also eine Menge Leute verpflichtet. Ich zähle sie mal auf und da ich ja Radiomoderator bin, kannst du mich direkt mal verbessern, wenn ich den einen oder anderen falsch ausspreche. Also, da haben wir einen Mike Odenthal, der ist nicht ganz so schwierig, einen Kevin Weggen, habe ich schon erwähnt, Pascal Talarski, den kennen wir alle noch, hat auch eine klasse Leistung leider geboten bei der Grotenburg-Rückkehr, nur für die falsche Mannschaft.
Ja.
Robin Udekpe, unser alter Torwart. Dann hätten wir, ich glaube, vom FC Kleve kam er, Younes Mouaden, richtig?
Ja, richtig.
Alex Lipinski dürfen wir nicht vergessen, vom FC Bocholt gekommen. Dann in der diesen Woche wurde bekannt gegeben der Wechsel von Yaman Yüksel-Halal aus der zweiten türkischen Liga.
Ja.
Vedran Beric wurde gestern noch bekannt gegeben. Und heute kam noch jemand dazu, Babacar Mbenge.
Mbenge.
Ja, habe ich doch alles richtig gemacht. Der Name ist mir auch schon, glaube ich, im Radio irgendwann schon mal vorbeigelaufen. Sagt mir auf jeden Fall was.
Ja.
Mit den Vertragsverlängerungen von Schunterada, die ja schon offiziell ist, und ich sage jetzt mal noch wohl auch von Lionel Kadjada.
Ja.
Haben wir eine Mannschaft zusammen. Sind 11 Leute, wenn ich richtig gezählt habe, die jetzt schon unter Vertrag stehen.
Aha.
Was ja schon mal ein großer Fortschritt ist. Wir befinden uns ja noch in der alten Saison. Alex Vogt hat beim Abschlussgespräch in Lippstadt mit mir so bereits angedeutet, dass nicht zuletzt auch aus Identifikationsgründen noch ein paar talentierte Jugendspieler dazukommen sollten. Beispielsweise Do, der mich immer im Radio, also an dem hatte ich unglaublichen Spaß, weil der so draufgängerisch und furchtlos sich gegeben hat, als wenn er schon immer im Männerfußball gespielt hätte und gar nicht gerade noch aus der A-Jugend hochgekommen wäre. Welche Anzahl schwebt euch da so ungefähr vor? Und werden in der nächsten Saison auch Spieler, die in dieser Saison so ein bisschen vielleicht auch ein, zwei Fußstapfen hinterlassen haben in der ersten Mannschaft, noch eine Rolle spielen? Ich nenne da mal Marcel Kretschmer oder Chris Malek.
Mhm. Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du Mika Rutnik vergessen hast, der als Torwart noch zu uns kommen wird. Und ein weiterer Spieler, den wir noch nicht veröffentlicht haben, den du jetzt exklusiv von mir präsentiert bekommst, ich weiß gar nicht.
Da geht mir das Herz auf.
ist Maximilian Funk vom SV Strahlen. Der wird auch noch unseren Kader verstärken in der neuen Saison.
Okay. Position?
Der spielt auf der 6 oder auch in der Innenverteidigung und ja, hat da einiges an Regionalliga und Oberliga-Erfahrung mit aufzuweisen. Und ja, Babacar Mbenge kam jetzt von Homberg, ist ein erfahrener Innenverteidiger, der einfach auch charakterlich ein echt starker Typ ist. Und da freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, und natürlich sind wir auch, wie du eben gefragt hast, mit unseren Jugendspielern in Gesprächen und Verhandlungen. Das betrifft Marcel Kretschmer genauso wie auch Joshua Jebor, der quasi ausgeliehen wurde, obwohl es das in der Liga ja gar nicht gibt, der jetzt bei Meinerzhagen gespielt hat. Und mit dem sprechen wir noch, aber auch mit dem einen oder anderen weiteren Spieler aus dem Kader, die wir da verlängern möchten oder mit denen wir in Gesprächen sind und dann abgeklopft wird, ob das Sinn macht oder nicht und. Ist natürlich immer so eine, ja, so eine kleine Preis-Leistungsfrage, wie sich das Mosaik dann nachher zusammensetzt.
Okay. So, Maximilian Funk hast du mir jetzt exklusiv noch präsentiert, dafür schon mal schönen Dank. Der dritte Spieler, glaube ich, schon vom SV Strahlen, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja.
Bringt der Robin die beiden mit?
Oder wie sieht's aus? Wir haben Robin verpflichtet und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir ordentlich Radau beim SV Strahlen. Guck mal, wen du da noch loseisen kannst. Nein, das sind natürlich unabhängige Transfers, die wir auch einfach von der Position her gestaltet haben. Wir wollen nächstes Jahr eine sehr gute Rolle spielen in der Oberliga und am besten das, was dieses Jahr ist oder geschehen ist, korrigieren. Und da brauchen wir natürlich Jungs, die Regionalliga-Erfahrung mitbringen, aber auch Oberliga-Erfahrung vielleicht mitbringen, weil auch das nochmal ein anderer Fußball sein wird, den wir da spielen müssen und den wir spielen werden. Ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass die Jungs sich auch für uns entschieden haben.
Bei Beric habe ich gestern gelesen, ein Junge, den wir schon was länger beobachten. Was bedeutet das? Hastest du den auf der Liste oder ist er
ja, das ist natürlich
aufgefallen?
Ja, bei Vedran ist es natürlich so, der hat jetzt in der letzten Saison ist er so ein bisschen, also erstmal ist er von der Position her interessant, ne, weil er sehr variabel einsetzbar ist oder auf dem Flügel einsetzbar ist. Also man kann ihn nicht nur defensiv als Rechtsverteidiger stellen, sondern auch auf den Flügeln. Da, wo wir letztes Jahr auch Probleme hatten, das haben wir nicht geschafft, das vernünftig zu stellen, diese Position. Und bei ihm war es tatsächlich so, dass er am Anfang der Saison sehr, sehr viel gespielt hat und am Ende der Saison häufiger nur auf der Bank gesessen hat oder zu Kurzeinsätzen gekommen ist und. Und ich meine, ihr wisst selber, wie erfolgreich Strahlen gerade auch am Anfang der Saison gespielt hat. Und da hat er sicherlich auch seinen Anteil mit dran gehabt. Deswegen ist es einfach ein variabel einsetzbarer Spieler und mit guter Regionalliga-Erfahrung. Und da hoffen wir, dass er das auch nächstes Jahr bei uns einbringen kann.
Insgesamt sind da ja also einige echte Hausnummern bei. Ich sag mal, Mike Odenthal, da habe ich schon mal nicht schlecht geguckt. Auch Kevin Weggen, Pascal Talarski, Udekpe, das sind ja alles Namen, die kann man für die Oberliga schon mal verpflichten.
Ja.
Der Trainer hatte im letzten Gespräch noch gesagt, er braucht noch unbedingt Tempo auf den Außenbahnen. Ist da Beric auch jemand, der das erfüllen kann, oder? Habt ihr da noch weiteres, was da noch im Petto ist?
Ja, wir haben tatsächlich auch da noch ein paar Jungs auf der Uhr. Tatsächlich hatten wir in der letzten und auch in dieser Woche haben wir auch noch trainiert, noch ein paar Jungs im Probetraining, die wir uns angeschaut haben. Da könnte eventuell Schunterada nochmal Verstärkung kriegen aus der asiatischen Richtung. Das hat uns ganz gut gefallen und ja, da müssen wir mal gucken. Da kann ich noch nicht zu viel verraten. Also da müssen wir die Eindrücke jetzt auch nochmal sacken lassen. Wir haben die Jungs jetzt gesehen und das ist auch eine das war ein Problem der letzten Saison, dass wir die Flügel nicht wirklich besetzt bekommen haben. Vielleicht auch mit dem Wegfall von Barini oder anderen Dingen hat das nicht so gut geklappt und da müssen wir natürlich, das wollen wir dieses Jahr auch ein Stück weit korrigieren. Ich glaube, mit Alex Lipinski haben wir da schon jemanden, der diese Position sehr, sehr gut ausfüllen kann, aber da muss natürlich noch ein bisschen was kommen.
Mit welcher Kaderstärke ist geplant, jetzt zum Saisonstart schon mal das Training aufnehmen zu können?
Ja, wir starten am 19., 20., 6. starten wir wieder. Natürlich will der Trainer so schnell wie möglich den größten Teil des Kaders zusammen haben. Und das versuchen wir auch so gut wie möglich zu bestellen. Natürlich ist am Ende einer Transferphase vielleicht auch noch das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Aber grundsätzlich wollen wir dieses Jahr eine wunderbar lange Vorbereitung absolvieren, um die Dinge oder die Probleme, die sich letztes Jahr da manifestiert haben, einfach auszumerzen. Und das am liebsten auch mit dem größten Kader. Kaderstärke, ich sag mal 20, 22 plus 3, wenn man die Torhüter dazu nimmt. Mhm.
Okay, bevor wir das abschließen, einmal probiere ich es noch in meinem Podcast mit Damien. Hat er von einem Rückkehrer gesprochen, der die Fans sehr freuen wird. Jetzt hat kurz danach Robin Udekpe unterschrieben. War er das schon oder kommt da noch was?
Ja, es ist eine berechtigte Frage. Ich sag mal so, man hat auch noch mit dem einen oder anderen gesprochen, dem man dann auch dieses Prädikat des Rückkehrers zuschreiben könnte. Ich glaube allerdings, dass Damien damals den Robin meinte, tatsächlich. Aber wer weiß, was da noch kommen mag. Ne?
Okay. Dann belassen wir es auch dabei. Wir kommen jetzt so langsam ans Ende unseres schönen Gespräches hier. Heute, soviel ich weiß, war Ende des Trainings auch, ihr habt jetzt die Woche noch trainiert, ne? Und durch die Unwetterwarnung, die es heute noch gab, hast du mir noch verraten, dass die Jugend schon mal nicht trainiert hat, aus Sicherheitsgründen. Ja, wie sieht deine Arbeit ab sofort aus?
Ja, deswegen habe ich Sport studiert, damit ich tagtäglich ein paar Stunden am Telefon sitzen kann und zu telefonieren. Ja, die Arbeit jetzt sieht natürlich so aus, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, die aktuellen Spielergespräche zu einem positiven Ende zu bringen, dass wir mit dem Vorstand die Budgetplanung vorantreiben, um zu gucken, was noch möglich ist und wie wir uns bestmöglich aufstellen. Ne? Allein von der Anzahl her siehst du, dass auch da noch ein bisschen was passieren muss und wir diese nächsten Wochen dafür nutzen müssen. Jetzt ist genau ein Monat, bis wir wieder in die Vorbereitung starten und ja, das versuchen wir jetzt bestmöglich voranzutreiben und ja, machen jetzt mit dem Alex natürlich die Vorbereitungsplanung mit Testspielen etc. und ja, versuchen das Ganze so optimal aufzustellen, dass wir nächstes Jahr einfach gut in die Saison reinkommen.
Ja, hast am Anfang des Gesprächs einiges erzählt, was du alles schon hier erlebt hast, was die Arbeitsbedingungen betraf. Wie ist die Zusammenarbeit jetzt mit dem neuen Vorstand und mit dem neuen Trainer, den wir haben?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das vergleichen soll zum vorherigen Vorstand, ist es einfach, wir haben beim KFC Uerdingen endlich eine seriöse, engagierte, vollends gewillte Führung. Und das ist großartig. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne geblieben bin, auch trotz der Geschichten, die im Vorfeld gelaufen sind, die man aber nicht dem Verein zuschreiben muss, sondern den damaligen Protagonisten. Und das macht sehr viel Spaß. Natürlich wird auch hinter den geschlossenen Türen zwischendurch ist nicht alles eitel Sonnenschein und das darf es auch nicht sein, wenn man absteigt. Und da muss auch kontrovers diskutiert werden und das ist auch richtig so. Aber es ist nicht der Fall, dass wir hier großartige beleidigte Leberwürste haben, die rumrennen, wenn auch mal ein hartes Wort gesprochen wird oder auch mal Kritik geübt wird. Weil damit muss jeder umgehen können. Da muss man sich dann auch den Anweisungen der Führung ja fügen. Und das klappt sehr, sehr gut. Man hat wirklich das Gefühl, dass alle in eine Richtung streben. Und das heißt, die Stunde Null, die wir jetzt hatten mit der Grotenburg-Rückkehr, den Verein auch weiterhin zu professionalisieren und sauber strukturiert aufzustellen. Das ist das, was auch Spaß macht, ne? Und das ist das, was echt gut ist aktuell und was mit nichts zu vergleichen ist, was in der Zeit davor geschehen ist. Ne? Weil davor hat man einfach nur wilde Versprechungen gemacht und die sind jetzt nicht mehr da und deswegen muss man wirklich sagen, bin ich froh, das gemacht zu haben, auch wenn ich wenn ich auf die Fresse dafür bekommen habe, dass wir jetzt absteigen und dass es auch da Leute gibt, die das nicht positiv sehen. Aber nochmal, das ist normal. Damit muss man auch leben können und davor renne ich auch nicht weg. Und ich werde weiterhin alles geben, dass wir das begradigen können und dass die Leute auch verstehen, dass das aktuell ist es wirklich eine Teamarbeit, ne? Eine gemeinschaftliche Arbeit am Verein, um diesen A in ruhiges Fahrwasser zu kriegen und B in weiter zu professionalisieren. Wir haben nächstes Jahr noch eine Reha-Firma, Getix aus Düsseldorf, mit denen wir zusammenarbeiten werden, wo die Jungs auch nochmal leistungsdiagnostisch deutlich professioneller begleitet werden und wo wir vielleicht auch das, was uns dieses Jahr ereilt hat, viele, viele Verletzungen haben, dass wir das auch präventiv angehen können, um zu schauen, wo können wir Verletzungen minimieren und den Kader so zusammenhalten, wie wir ihn uns gedacht haben, dass du immer mal den einen oder anderen Verletzten hast, das bleibt nicht aus, aber das hat uns dieses Jahr schon wehgetan. Ne, zusätzlich zu den, ich glaube, 9 oder 10 Spielen, wo wir in den letzten 10 Minuten Gegentore gefressen haben, sind das eigentlich so die beiden Punkte, die uns eigentlich am meisten wehgetan haben. So, die Verletzungen und die späten Gegentreffer. Und das werden wir jetzt weiter verbessern und umsetzen und hoffentlich dann auch umdrehen im nächsten Jahr.
Ich bin da sehr optimistisch. Jetzt hast du gemerkt, in deinen Jahren, wo du schon hier bist, wir sind ein klein wenig verrückter Club. Bei uns passiert immer irgendwas. Es ist auch schon, seitdem ich den Club kenne, so. Es wird sich auch nie ändern. Was war bisher dein schönstes Erlebnis beim KFC, frage ich jeden, der mit mir diesen Podcast macht. Und
Mist. Ja, ich habe das bei den letzten Podcasts gehört und ich dachte, ich müsste mich auf die Frage vorbereiten, habe es aber nicht getan.
Ah, spontan ist immer gut. Und dann stelle ich dir direkt noch 2 Fragen hinterher. Wie sehr hat der Verein dich schon vereinnahmt und was ist das Besondere für dich an dem Club?
Also, das schönste Erlebnis war meines Erachtens, als wir in die dritte Liga aufgestiegen sind in Mannheim. Das war auf jeden Fall mit am heftigsten, weil ich saß zuerst mit unserem damaligen Pressesprecher auf der Haupttribüne und da hatte ich schon Angst, dass ich da auf die Fresse kriege und wir sind dann später zurück, oder was heißt zurück, wir sind dann später in unsere Kurve gegangen, Tribüne gegangen, weil wir uns da einfach sicherer gefühlt haben und dann ist die Mannschaft aufgestiegen und trotzdem war richtig Zunder drin und boah, das war schon krass, auch mit den Feuerwerkskörpern, die da gezündet wurden. Ja, und dass man das dann am Ende besteht und schafft und dann aufsteigt, das war großartig. In der Jugend war es tatsächlich der Aufstieg in die Niederrheinliga mit der A-Jugend, wo wir im ersten Jahr noch gescheitert sind und das im zweiten Jahr in den Qualifikationsspielen geschafft haben. Das waren so die beiden größten Erlebnisse. Und was den Verein so besonders macht, ist einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Fans. Ja, du hast vorhin gesagt, viel Kritik einstecken müssen, auch in meine Richtung, meine Person, alles schön und gut. Aber ganz ehrlich, wie die Fans die Mannschaft die ganze Saison supportet haben, auch bei den Ergebnissen, selbst nachdem wir in Köln mächtig auf die Fresse bekommen haben und auch gegen Rot-Weiß Essen und die trotzdem immer wieder das einschätzen konnten, wie das Ganze auch zustande gekommen ist und dass die Mannschaft eigentlich auch immer versucht hat, alles rauszuhauen. Das ist wirklich besonders. Also da hat man auch schon ganz, ganz andere Szenen gesehen. Und ich habe eigentlich auch schon häufiger mit Pfeifkonzerten gerechnet oder Ähnlichem. Aber da sind wir wirklich verschont geblieben. Und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, hätten wir die Leistung der Fans erreicht dieses Jahr, dann wären wir wahrscheinlich nicht abgestiegen. Und das war wirklich großartig. Und ja. Das macht den Verein sicherlich auch aus. Und wenn man die Grotenburg-Rückkehr sieht, wo 2000 Leute eine Stimmung für 10.000 machen, das ist schon großartig.
Ja, ja, besonders wär mein Wort der Wahl, wenn ich die Saison mit einem Wort beschreiben müsste. Es war in jeglicher Hinsicht besonders, auch wie du gerade sagtest, was die Fans anbelangt, fand ich auch Weltklasse, was da diese Saison abgelaufen ist. Ja, was ich noch erwähnen möchte ist, du bist mit Sicherheit, ganz sicher, in einer Statistik der beste Trainer, den wir hier hatten. Du bist nämlich ungeschlagen mit dem einen Spiel.
Ja, ich möchte auch hier nochmal festhalten, dass das Spiel gegen Düsseldorf wahrscheinlich auch mit Abstand die beste Saisonleistung der ganzen Saison war. Mit Abstand.
Nein. Ist das ist aber gar nicht so verkehrt.
Nein, das ist natürlich im Scherz gemeint. Ganz ehrlich, ja, ich bin ungeschlagen, aber auch das Spiel, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, war eins der 10 oder 9 Spiele, wo wir in den letzten 10 Minuten noch ein Gegentor gefressen haben, was uns richtig Punkte gekostet hat. Und damit hadere ich immer noch, weil hier 2 Punkte mehr, da 2 Punkte mehr. Holst du nur die Hälfte, bist du wahrscheinlich, hast du 10 Punkte mehr am Ende auf der Uhr und auch deutlich länger im Geschäft um den Nichtabstieg. Und ja, deswegen ist das schön, dass ich ungeschlagen bin, aber trotzdem hat dieses 1-1 nervt mich. Es nervt mich weiterhin. Ja. Ja. Und natürlich werde ich allen Trainern, Alex Vogt und auch Dimi, vorhalten, dass ich der Einzige bin, der gegen Düsseldorf Punkte holen konnte. aber es hilft uns am Ende des Tages leider auch nicht weiter.
Okay, gut, dann sind wir eigentlich fertig mit unserem Gespräch. Eins habe ich noch. Es ist klar, noch ein Ausblick, deine Prognose für die nächste Saison. Wie zuversichtlich bist du? Diesmal könnt ihr mit einer Vorbereitung in die Saison gehen. Ihr habt einen vernünftigen Kader, so wie es aussieht, der auch qualitativ einiges zu bieten hat. Wie zuversichtlich bist du, dass die Aufgabe, die dieses Jahr vor euch steht, diesmal gemeistert wird?
Ja, es ist natürlich immer schwer, einen Aufstieg zu planen, ne? Weil auch wie ihr schon an den, oder wie du auch an den vielen Neuzugängen siehst, auch das muss sich erstmal finden. Und die Mannschaft muss deutlich schneller zusammenfinden und zu einer Einheit werden, wo wir zum Glück auch eine Vorbereitung haben. Aber wenn man die jetzigen Verpflichtungen schon sieht, glaube ich, dass wir eine sehr starke Mannschaft auf den Platz kriegen werden, die wirklich in der Lage ist, oben mitzuspielen, und ich bin zuversichtlich, dass wir das korrigieren können, was uns letzte Saison passiert ist, aber versprechen kann uns das keiner.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, es ist wieder eine neu zusammengewürfelte Mannschaft, ne? Finden muss sie sich trotzdem erst noch.
Genau das. Und da sind die Spieler natürlich genauso gefordert, wie auch alle drumherum. Sich diesen neuen Begebenheiten auch hinzugeben und anzupassen. Die Mannschaft wird deutlich erfahrener, einfach von der Altersstruktur her. Das kann man jetzt schon absehen. Wir haben deutlich mehr Jungs in, ich sag mal, 25 plus Jahren auf dem Platz. Das wird uns sicherlich helfen. Was eine Mannschaft aber dann auch zum Aufstieg verhilft, ist, dass sie wirklich zu einer Einheit wird und auch gerade irgendwie schwierige Phasen übersteht und die nicht zu lange werden lässt. Und da müssen wir als Team drumherum gut arbeiten, und die Mannschaft ist dann natürlich auch gefordert, dass sie diese Dinge mit umsetzen kann.
Okay. So, dann sind wir am Ende angelangt unseres Podcasts. Ist ein bisschen länger geworden als gewöhnlich, finde ich aber gar nicht schlimm. Mir hat's sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir für die neue Saison ein glückliches Händchen. Alles Gute. Vielen Dank. Bekommt ihr natürlich wieder jegliche Unterstützung. Ich ziehe meinen Hut dafür, dass du dir diese Situation überhaupt angetan hast in diesem Jahr. Dass überhaupt jemand da war, der sich bereit erklärt hat, da was zu machen. Das muss ja auch mal gesagt werden. Und ja, dann sehen wir uns ganz sicher in der neuen Saison wieder. Ich bin mir sicher, dass die Fans auch im selben Maße wie in dieser Saison dabei sein werden. Wir sind natürlich auch wieder jedes Spiel dabei, sollte es gehen. Nächstes Jahr haben auch wir wieder unsere Herausforderung mit den 3 Kabeltrommeln hintereinander, um irgendwo Strom herzukriegen oder sowas. Aber wir werden es hinkriegen. Ich freue mich drauf und sag vielen, vielen Dank, dass du dir auch so lange Zeit genommen hast heute.
Sehr gerne, vielen Dank und auf eine erfolgreiche nächste Saison.
Da sind wir alle optimistisch. Danke nochmal und bis bald.
Sehr gerne. Bis bald, Chris. Ciao, ciao. Ciao.
Radio Blau-Rot. Der KFC Uerdingen Podcast. Präsentiert von der Kick Group.